Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Bei mir ist der Micha. Guten Morgen.
Moin.
Ihr hört den Podcast Insert Moin und wir sind heute am Sonntag hier wieder zusammen, um für euch die Woche zusammenzukehren. Was ist diese Woche bei Insert Moin passiert? Und natürlich präsentieren wir euch auch die Folge der Woche frei für alle. Und falls ihr kein Patreon seid, dann fassen wir kurz zusammen, was haben wir diese Woche für Folgen gehabt und wie fanden wir die Spiele und die Themen? Und los ging's am Montag, Micha, mit einem Spiel, was wir beide besprochen haben, nämlich Extinction. Da hatten wir uns beide sehr drauf gefreut, ist eigentlich ein sehr vielversprechender Brawler gewesen, der so ein bisschen an Attack on Titan erinnert, aber der uns beide so gar nicht abgeholt hat, oder?
Genau, ne? Also das Grundprinzip ist, dass du große, riesige Oger zu Fall bringen musst. Die sind haushoch. Haushoch ist vielleicht untertrieben.
Hier haushoch überlegen.
Häuser hoch. Also relativ riesig auf jeden Fall. Wirklich so, also Attack on Titan ist da, also die Anime-Serie oder der Manga ist da wahrscheinlich ein ganz guter Vergleich. Ist nicht ganz so freaky wie Attack on Titan. Attack on Titan hat ja so Kreaturen, die so ein bisschen abgefahren aussehen und das Ganze geht dann schon sehr stark in so eine Horrorrichtung. Hier bei Extinction hat man sich da optisch eher so an, ich sag mal, World of Warcraft oder so orientiert, was das jetzt nicht schlechter macht, sondern einfach nur, damit man was vor Augen hat. Und das Spiel macht so die erste Stunde mega Bock, weil du denkst, geil, ich bringe diese Titanen zu Fall und es steuert sich gut und sieht schick aus und sowas alles. Aber dann merkt man nach einer Zeit, dass das Ganze sich immer und immer wieder wiederholt und da war halt einfach etwas Abwechslung gefehlt. So, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo dann zufallsgenerierte Level kommen und du denkst, what? Und das war, ja, das so in der Kurzzusammenfassung. Extinction, also im Detail besprechen wir das nochmal im Cast. Wir schränken auch ein, für wen das vielleicht geeignet ist, trotzdem, trotz aller Kritik, aber wir beide waren doch ziemlich underwhelmed, ne?
Ja, vor allem, weil es eben auch so vielversprechend anfängt und richtig Bock macht, auch die erste Stunde. Aber mein Fazit war dann tatsächlich, wartet ab, bis dieses Spiel irgendwie im PS Plus Programm oder Xbox Games with Gold auftaucht. Dann kann man das 1-2 Stunden spielen, ein bisschen Spaß haben. Und man merkt dann aber relativ schnell, dass da einfach einfach die Abwechslung und die Kreativität hinten raus fehlt. Also es gibt einfach zu wenig dann, was dieses Spiel rechtfertigt, als Vollpreis erschienen zu sein. Und das ist es halt leider. Also wenn das billiger ist, wenn es für einen Zehner auf dem Krabbeltisch liegt, dann kann man das vielleicht mal mitnehmen, wenn man irgendwie Attack on Titan mag und so Sachen in die Richtung. Weil es ist schon einfach ein geiles Gefühl. Du kletterst so einen Oger hoch und hackst ihm den Kopf ab am Ende, um ihn zu besiegen. Das ist schon ein erhabenes Gefühl. Das kann man dem Spiel ja nicht abstreiten. Nur verfliegt es halt nach einer Stunde, wenn du immer das Gleiche machst.
Das stimmt allerdings, ja. Naja, also ein klarer Fall von kein Hidden Gem.
Nee, absolut nicht. Am Dienstag war Feiertag und am Mittwoch ging es dann auch schon weiter mit einer Le Brunch-Folge und die hört ihr jetzt gleich in voller Länge. Das ist voller Länge. Das ist unsere Folge der Woche. Die Fragestellung, was macht eigentlich ein Studiomanager, haben wir dort geklärt. Der Daniel war in Berlin, da habt ihr ja letzte Woche auch drüber gesprochen und hat dort auf der Quo Vadis Entwickler getroffen und Entwickler angeschaut. Ihr habt euch ja auch kurz gesehen, das könnt ihr von vorletzter Woche noch nachholen in unserer On-Tour-Folge. Und in diesem Le Brunch, das ist ja so unser Meta-Format, da ist eben das Interview mit Benedikt Grindel, bei dem eben der Blue Byte Manager erklärt und mal so ein bisschen beschreibt, wie ist denn so die Entwicklerszene in Deutschland? Was macht man eigentlich als Studiomanager von Blue Byte? Wie funktioniert das? Können die eigenständig neue Studios gründen? Wie arg sind die mit Ubisoft verbandelt? Und wie funktioniert das eigentlich alles? Und die wichtigste Frage, wann kommt endlich ein neues Battle Isle? Das wird alles in dem Cast geklärt. Könnt ihr direkt im Anschluss jetzt hören oder natürlich auch per Kapitelmarke vorspringen, falls ihr unsere kleine Zusammenfassung nicht hören wollt. Aber wer möchte das nicht, Micha? Frage ich mich.
Das ist doch eigentlich ein Grund, das jetzt hier, ja. Und Battle steckt auch in den Titel von dem nächsten Thema drin, das am Donnerstag kam, das ist nämlich Battletech. Spiel, das du aber besprochen hast, deswegen wirst du mir erklären, ist Battletech dieses Ding, was man als Tabletop spielt, oder?
Genau, also das ist der Ursprung ist ein Tabletop-Spiel. Das Battletech-Universum kennt man aus der PC-Spieler-Ecke, wenn man MechWarrior mal gespielt hat. Also die Action-Spiele heißen MechWarrior oder MechWarrior. Da spielt man eben aus der Ego-Perspektive und steuert die Mechs aus der Cockpit-Perspektive. Und Battletech ist das übergreifende Universum, gibt es auch als Rollenspiel, aber es begann eben als Rundenstrategiespiel sozusagen auf dem Tabletop, also als Brettspiel. Und in den 90er Jahren gab es schon mal ein Strategiespiel, Battletech, und jetzt ist es die Neuauflage sozusagen, die Neuinterpretation du kannst es dir vorstellen wie die aktuellen XCOM-Spiele. Mhm. Also du hast ein gestreamlinete Rundenstrategiespiel und du bewegst immer eine Gruppe von 4 Mechs auf dem Schlachtfeld und hast halt immer eine Bewegung und eine Aktion und kannst wie bei XCOM auch zwischen den Einsätzen, zwischen den Kämpfen, hast du so einen Strategiemodus, bei dem du deine Mechs irgendwie reparierst, du hast ein Budget, du musst Aufträge annehmen, um Geld zu erwirtschaften, du musst dann die Reparaturkosten zahlen, das kostet wieder Zeit und Geld und du kannst neue Leute anheuern, du kannst sie trainieren, also du hast so einen übergreifenden Modus und gehst dann gezielt auf die Schlachtfelder und hast dann dort deine Rundenstrategie. Super geiles Spiel, hat einige ungeschliffene Kanten und Ecken. Also es ist kein perfektes Spiel geworden, aber wenn man irgendwas mit Mechs und mit Rundenstrategie anfangen kann und sich irgendwie für sowas wie XCOM begeistern kann, ist es ein absoluter, ja, Geheimtipp wäre jetzt fast schon zu viel. Also es ist auf jeden Fall ein super klasse Spiel geworden mit ein paar Abstrichen. Es ist nicht sehr einsteigerfreundlich und es hat so ein paar Fachbegriffe aus diesem Battletech-Universum, die diese Lizenz natürlich mit sich bringt, die es dir ein bisschen schwerer machen, das Spiel zu lesen, wenn du dich nicht schon in dieser Welt auskennst. Also die Waffensysteme heißen dann zum Beispiel AC-10 und LMR, das sind dann die LRM, das sind dann die Long-Range-Missiles, und die SRM sind die Short-Range-Missiles, und da musst du irgendwie wissen, das eine macht irgendwie erzeugt Energie, die Laserwaffen, und die anderen können aber den Mech umschmeißen. Man muss sich dann so ein bisschen reinfuchsen in diese Welt. Und wenn man darauf aber Bock hat, dann erfüllt einen das Spiel, glaube ich, für Wochen. Weil man hat da unglaublich viel zu tun. Du hast ein ganzes Universum, kannst da deine Aufträge annehmen und hast nebenher auch noch eine richtig geile erzählte Kampagne. Weil eben der Jordan Weissman, der dieses Battletech erfunden hat, der hat hier als Producer eben mit seinem Studio dieses Spiel auf Kickstarter finanziert und umgesetzt. Und das merkt man dem Spiel an jeder Pore an. Es ist durch und durch dieses Original-Battletech-Universum.
Okay, ja, ich kenne mich damit wirklich null aus irgendwo, aber ich habe von einem Kollege von mir, jemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe, mit dem habe ich jetzt auch so ein kleines Puzzlespiel rausgebracht. Der ist ein riesen Battletech-Fan. Der
würde es lieben. Ja.
Gesagt so, boah, geil, ich stehe voll auf das Ding und ich warte schon seit ewig auf ein gutes Spiel. Und da gab es wohl eine sehr, sehr lange Durchstrecke halt einfach anscheinend. Mhm. Und auch, also einfach so ein was ich so gehört habe von ihm, das ist einfach ein Universum, das sehr, sehr, also sich sehr anbieten würde für ein Strategiespiel, weil es da einfach sehr viele komplexe Sachen irgendwie drin gibt, auch so mit den ganzen unterschiedlichen Modellen und Maschinenteilen und sowas alles. Und dieses Spiel scheint es ja wirklich zu erfüllen. Also wer gerne tüftelt, scheint, muss sich das wohl mal angucken. Also ich glaube auch außerhalb von Battletech, ne? Also wenn einen so Mechs und sowas interessieren, habe ich so das Gefühl.
Absolut, man muss halt das akzeptieren, dass man sich da so ein bisschen reinfuchst. Also XCOM ist die bessere, da fühlt man sich leichter rein, weil du halt so einem Alien siehst du halt gleich an, ist das jetzt ein Nahkämpfer, ein Fernkämpfer, der hat einen Sniper in der Hand, weißt du? Und diese Mechs sind halt individuell bestückbar, das heißt, es ist halt auch ein bisschen schwieriger, einfach zu wissen, was ist denn jetzt gut und was muss ich denn machen und die Strategie so zu finden oder die Taktik, besser gesagt, auf dem Schlachtfeld, funktioniert halt einfach ein bisschen anders, aber wenn man sich dem Spiel annähert und ein paar Stunden Zeit investiert, kommt man damit ganz gut klar. Es hat noch ein paar technische Macken so, aber insgesamt sehr cool. Ausführlicher im Cast 2181. Micha, wir nähern uns mit großen Schritten wieder einer runden Zahl.
Ja, stimmt. Geht echt schnell.
Die nächste Zahl, 2182. Wir kommen vom Tabletop zu klassischen modernen Brettspielen. Das ist die zweite Folge gewesen am Freitag diese Woche. Von unserem neuen Format Le Brett. Die erste Folge könnt ihr auch kostenlos hören. Die lief vor 2-3 Wochen. Das war unser Pilotformat. Da könnt ihr mal reinhören. Das ist eine Idee, dass wir nicht nur über ein einzelnes Spiel reden, wie wir das ja sonst hier meistens machen. Wir sind ja ein monothematischer Podcast eigentlich pro Tag. Und bei Le Brett machen wir eine kleine Ausnahme. Wir reden eine Stunde über mehrere Brettspiele. Ohne jetzt großes Oberthema, sondern einfach, wir fassen so zusammen, der Stefan und der Daniel sind da dabei, also nicht unser Daniel, sondern der Daniel Wüllner. Und da fassen wir so zusammen, was hat uns die letzten paar Wochen brettspieltechnisch begeistert oder eben beschäftigt, weil wir da gemerkt haben, es sind ganz viele, gerade bei Brettspielen gibt es halt sehr viel kleinere, kompaktere Spiele, die es nicht unbedingt immer gleich rechtfertigen, einen ganzen Cast zu veröffentlichen. Und da ist der Austausch dann einfach besser, wenn man so das in ein größeres Format packt. Also Le Brett, Folge 2 am Freitag. Wie gesagt, die erste Folge könnt ihr mal auf unserem Archiv noch gucken und da mal reinhören. Auch für Nicht-Brettspieler, glaube ich, ganz hörenswert, was diese Szene so zu bieten hat. Ja, weil ich finde auch so die Mechanik, es gibt ja Überschneidungen dann auch
immer. Ja.
Also ich spiele zum Beispiel gerade, so als kleiner Teaser, ich spiele zum Beispiel gerade die Brettspielversion, die kam jetzt heute gerade ausgepackt von This War of
Mine, okay.
Von den 11-Bit Studios. Die haben dieses Spiel, wo man eben Zivilisten im Krieg spielt, auch als Brettspiel umgesetzt. Und es gibt ja wahnsinnig viele Brettspielumsetzungen zu Videospielen. Also die werden in diesem Format dann auch immer stattfinden.
Ah ja, okay. Es gibt ja auch ein Brettspiel zu Doom.
Ja, ja, Doom, Gears of War, Dark Souls, Bioshock Infinite steht alles hinter mir hier.
Ja, ja. Das ist ja abgefahren. Okay, das wäre doch mal interessant.
XCOM habe
ich auch. Okay, das kann ich mir aber sogar vorstellen, dass das gut funktioniert. Aber das wäre doch interessant. Also ich glaube, da könntest du auch noch ein paar neue Hörer für dieses Format gewinnen, wenn du diese Crossover Projekte sozusagen nochmal
besprechen. Ja, wir arbeiten gerade an einem Special, also wir sammeln gerade, die sind immer relativ aufwendig, also This War of Mine ist auch ein relativ komplexes, großes Spiel, da muss man immer ein bisschen Zeit investieren, man muss es halt immer mehrmals spielen mit mehreren Leuten, das ist halt ein bisschen schwieriger, weil du immer so eine große Gruppe brauchst und 2-3 Stunden Zeit, um halt mal eine Partie zu spielen und das reicht dann halt oft nicht. Also wir arbeiten aber an einem Special, dass wir mal nur eine Librett-Folge Brad Pitt war auch noch in der Diskussion als Name. Wir wollen eine Folge machen, wo wir nur über Videospielumsetzungen, die Brettspiele geworden sind, reden wollen. Genau.
Ah, okay, cool.
Genau, am Samstag ging es weiter mit unserer Le-News-Folge. Da habe ich mich hingesetzt wieder mit dem wunderbaren Robin und wir haben über Games-Förderung geredet, über Jugendschutz bei Nintendo. Das ist unser Format, bei dem wir die 2-3 wichtigsten News der Woche zusammenfassen und einordnen und so ein bisschen über den Tellerrand blicken, was betrifft die Branche und was hat Auswirkungen auf die gesamte Spieleindustrie und Szene. War wieder eine sehr spannende Unterhaltung mit Robin, weil der immer, finde ich an der Stelle auch mal sehr lobens- und erwähnenswert. Der hat immer so diese Blicke. Er arbeitet ja einerseits eben jetzt kennt sich sehr gut mit Games-Förderung und so aus, weil er bei Werk 1 arbeitet, was mit dem bayerischen Games-Förder-Topf sozusagen auch eng verwandt ist und zu tun hat und vertritt da quasi auch die Branche Richtung Politik. Und hat aber auch die Perspektive, dass er als ehemaliger Entwickler auch immer da Bescheid weiß. Also er hat früher Spiele entwickelt in seiner eigenen Firma. Shift Happens zum Beispiel ist von ihm. Und das finde ich dann immer super spannend, weil er jetzt so beide Perspektiven damit reinbringt und dann ich noch aus der Spielepresse journalistischen Sicht drauf gucken kann. Das ist immer eine sehr fruchtbare Diskussion mit ihm zusammen.
Cool, ja.
Ja, und jetzt sind wir schon durch. Sonntag ist heute.
Das konnte ich gar nicht so viel sagen. Ich hatte nicht so viel Ahnung von den Themen.
Es war ja auch Feiertag, Michael.
Ja, ja. Aber ja, von Feiertagen habe ich noch keine Ahnung.
Dann erzähl du uns doch, was nächste Woche zu erwarten ist. Da stehen ja auch schon ein paar Sachen drin und die sind auf jeden Fall von dir, wie ich
das sage. Oh, ja, stimmt, okay. Also erstmal gibt es einen Brunch mit den Jungs von Strictly Limited Games. Also das sind Leute, die so ähnlich wie Limited Run oder wie Estasia Soft so limitierte Retail-Versionen rausbringen. Die sind aus Deutschland, deswegen dachte ich, das ist für die meisten Hörer wahrscheinlich auch sehr angenehm, dann auch deutsche Stimmen zum Thema zu hören. Wir hatten schon mal Limited Run Games.
Auf Englisch, ne?
War das? Das war auf Englisch, weil die halt aus den USA kommen. Diese Brunch-Folge wird dann aber halt auf Deutsch sein. Habe ich mit den beiden Jungs gesprochen, die das machen. Und ja, das ist ein Gespräch, das wird direkt am Montag kommen. Dann habe ich am Dienstag Kirby Star Allies im Angebot als Thema für die Switch. Das ist das aktuellste Kirby-Spiel. Da wird der Björn aka Speckobst zu Gast sein. Also der Herr, der öfter hier bei uns zu Gast ist und der auch diesen tollen Videokanal führt. Und ja, Kirby saugt hart. Kann man an dieser Stelle einfach mal sagen. seid gespannt auf das Gespräch und am Mittwoch haben wir beide uns vorgenommen, dass wir über Dragon's Crown Pro reden, ne?
Ist eine neue Auflage, also das ist die 4K HD Remastered-Version eines etwas älteren Spiels, was genau. Aber auch schon bei uns besprochen wurde, aber wir werden uns nochmal einen Blick drauf werfen, weil es einfach ein sehr erwähnenswertes Spiel auch ist, ein sehr besonderes Spiel
ist. Genau, ist ein super Spiel von Vanillaware halt, die sehr viel mit sehr künstlerischer Art-Designs haben. Das hat in diesem Fall bei Dragon's Crown einfach für sehr viel Diskussionen gesorgt, weil diese Figuren sehr überproportioniert waren. Daran erinnern sich bestimmt eigentlich noch zurück. Ich weiß noch, wie damals auf dem Messen, also mir hat damals jemand, ein Kollege, dessen Namen ich jetzt nicht nennen, weil das jetzt irgendwie doof wäre, aber der hat mir sein Muster von Dragon's Crown tatsächlich überlassen, weil ihm das so peinlich war. Also der wollte dieses Spiel nicht spielen aufgrund der ausufernden Maße bestimmter weiblicher Hauptfiguren. Und er hat auch das Artbook von dem Publisher nicht angenommen. Wollten ihm das in die Hand drücken. So ein riesen Artbook von dem Spiel, das ich persönlich mit Kusshand genommen hätte. Und er so, nein, ist mir, also er hat es nicht gesagt, aber es war ihm zu peinlich, das zu nehmen. Und vielleicht einige Leute, ich glaube, das kam 2013 raus, werden sich noch dran erinnern, wie dieses Spiel damals für Wellen geschlagen hat und so. Aber wir reden natürlich auch über das Spiel an sich. Also warum das heute noch so ein empfehlenswertes Spiel ist, ob diese Pro-Fassung, die jetzt für PS4 kommt, ob sich diese 4K-Auflösung uns so lohnt, also wirst du ja wahrscheinlich sagen können. Und das Soundtrack wurde neu eingespielt und da sind wahrscheinlich noch ein paar Extras drin und sowas. Also das kommt dann alles. Und Donnerstag ist ein Tag, wo Stille herrschen will, weil es Feiertag.
Schon wieder, ey.
Schon, das ist ja doof, ne?
Genau. Und Freitag, Samstag haben wir jetzt mal noch offen gehalten. Wir sind noch ein bisschen am Rumplanen, Terminfindung und so weiter. Wir haben schon ein paar Casts auch schon noch in petto von Spielen, aber das werdet ihr dann jetzt noch sehen, wenn ihr auf den Social-Media-Kanälen und so vorbeischaut. Da gibt's dann auch immer den Wochenplan in als Bild zu sehen. Da könnt ihr dann immer auch schon gucken, was erwartet euch nächste Woche, welche Folgen interessieren euch. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback auf unserem Discord, per Mail, Facebook und Twitter.
Ist jetzt halt, wie gesagt, im Planung. Mal sehen, ob wir da was halbwegs Aktuelles halt noch irgendwie reinkriegen. Wir spielen halt viele Sachen jetzt gerade parallel. Wenn alles gut geht, ist das dann auch wieder ein relativ aktuelles Thema. Aber das hängt ein bisschen davon ab, wie stark wir beruflich eingespannt sind, ob wir gerade Gäste dafür finden und so. Aber mit diesen drei waren es jetzt, ne? Drei Themen könnt ihr jetzt auf jeden Fall erstmal rechnen.
Genau, und beruflich eingespannt ist ein gutes Stichwort. Wenn ihr wollt, dass wir noch aktueller werden, dann schaut doch mal bei Patreon vorbei, weil wir davon auch leben wollen. Wir wollen diesen Podcast beruflich machen, können es ja teilweise auch schon dank eurer Unterstützung. Und Zugriff auf die ganzen Folgen bekommt ihr dazu nämlich noch dazu auch, wenn ihr uns hier unterstützt, auf patreon.com/insertmoin könnt ihr einen Betrag eurer Wahl auswählen und hier Unterstützer dieses wunderbaren Podcasts werden. Und ab 5, 6 Dollar im Monat bekommt ihr Zugriff auf alle zukünftigen Folgen und natürlich auch rückwirkend. Ich sage das immer wieder ganz gerne, weil da schon einiges im Archiv zu finden ist. Ihr bekommt immer sofort, ab dem Moment, wo ihr euch auf Patreon anmeldet, sofort Zugriff auf alle Patreon-Folgen, die wir bisher veröffentlicht haben. Das wäre toll, wenn ihr uns da unterstützt. Und wir hören uns nämlich dann genau auch morgen wieder, wenn ihr Patreon werdet. Dann könnt ihr direkt auch das Interview mit den Strictly Limited Games anhören. Ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal viel Spaß mit der freien Folge. Mhm. LeBrunch, was macht eigentlich ein Studio-Manager? Wir hören uns morgen wieder. Mach's gut.
Mach's gut. Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie auch das hochexklusive Messerset mit dazu.
Sag sowas nicht, sonst müssen wir jetzt ein Disclaimer einbauen. Nein, das Messerset gibt's nicht dazu. Sonst kommt irgendjemand und sagt, er will ein Messerset.
Wenn wir das wirklich haben,
und weißt du, was so ein Messerset an Portokosten kostet, Micha?
Ja, oh, das will ich gar nicht wissen. Das muss ja auch sicher verpackt
werden. Sie bekommen Michas, na gut, lassen wir das.
Scharf ist es auf jeden Fall, aber das ist nicht jugendfrei. Tschüss.
Tschüss.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und es halt etwas, denn ich bin auf einem Außentermin und zwar sitze ich auf der Quo Vadis und mir gegenüber sitzt der Benedikt. Guten Morgen, Benedikt.
Guten Morgen.
Wir haben uns jetzt mal hier zusammengefunden für ein kurzes Interview, aber bevor ich jetzt lange rumlaber und mich da um Kopf und Kragen rede, würde ich schon einfach mal sagen, du stellst dich doch mal ganz kurz vor, was machst du in der Spielebranche?
Ja, also Benedikt Gründel, ich bin seit jetzt gerade 20 Jahren bei Ubisoft und habe am Anfang auch im Publishing gearbeitet, war im Marketing, war im Business Development, bin aber seit jetzt auch schon 17 Jahren bei Blue Byte. Als damals Ubisoft Blue Byte übernommen hat, bin ich da angefangen, habe erst als Produzent gearbeitet, dann im Bereich Operation und bin jetzt seit fast 4 Jahren Studio-Manager und Managing Director von den deutschen Studios. Und in der Funktion kümmere ich mich darum, dass wir in Deutschland tolle Spiele machen. Darum geht's im Endeffekt.
Wie ist denn Blue Byte mittlerweile aufgebaut? Weil man weiß immer so, ja, Blue Byte ist irgendwie so Siedler, Anno und das ist wahrscheinlich das, was man so mit Blue Byte und dem Namen verbindet. Es gibt, wenn ich richtig informiert bin, jetzt 3 Studios, Mainz, Düsseldorf und jetzt Berlin ganz neu. Das ist mein Kenntnisstand zu Blue Byte.
Ganz genau richtig. Wir sind natürlich traditionell. Blue Byte kommt aus Nordrhein-Westfalen, ursprünglich aus Mülheim an der Ruhr, ist dann aber 2004 nach Düsseldorf gezogen. Das ist ja um die Ecke und das hat sich damals angeboten, weil unsere Publishing-Schwester, die das ganze Vermarktung und Vertrieb in Deutschland unter sich hat, die sitzt halt auch in Düsseldorf, da sind wir in einem Gebäude. Und wir sind dann sehr stark gewachsen, haben irgendwann die Anno-Marke ja dazu gekauft, das war 2007 und haben dann ein paar Jahre später gesagt, die Leute, die dieses Spiel seit vielen Jahren so toll machen, die wollen wir aber auch komplett bei uns haben. Und deswegen haben wir das Studio in Mainz gegründet. Wir sind heute in Düsseldorf etwa 230 Mitarbeiter mit wachsender Tendenz. Und in Mainz sind wir 100 und auch da wollen wir noch deutlich ansteigen. Und wir haben jetzt zusätzlich in Berlin, das ist richtig, in diesem Jahr, am 2. Januar ging es los, ein Studio aufgemacht. Da haben wir jetzt auch schon fast 40 Verträge unterschrieben, sind schon fast 30 Leute, sind jetzt schon sitzen gerade schon da, während wir hier sprechen. Und da konzentrieren wir uns vor allen Dingen auf AAA-Marken. Das machen wir inzwischen aber auch in Düsseldorf und Mainz. Ja, Anno und Siedler sind tolle Marken und da werden wir auch weiter dabei bleiben. Aber wir sind inzwischen eben, und das haben wir in den letzten 3 bis 4 Jahren wirklich ganz, ganz deutlich verfolgt, auch dabei, an den ganz großen AAA-Produktionen mitzuarbeiten. Im ersten Schritt sicherlich vor allen Dingen als Partner für die Studios, die diese Marken verantwortlich entwickeln. Das ist vor allen Dingen Montreal, aber auch Ubisoft Massive in Malmö. Wir arbeiten auch im Studio in Singapur zusammen, im Studio in Toronto zusammen und haben da Teams, die an Spielen wie Rainbow Six, For Honor, Skull and Bones und eben jetzt Far Cry arbeiten. Das ist natürlich eine riesengroße Sache für uns. Da können wir unfassbar viel dabei lernen und das wollen wir auch lange weitermachen. Mhm.
Wie unabhängig ist denn Bluebyte? Also die Frage ist, darfst du sowas entscheiden als Chef von Bluebyte? Hey, ich mache jetzt noch in Berlin Studio auf. Oder ist das im Prinzip was, was dann in Paris in der Zentrale entschieden wird und du setzt es halt um, sage ich jetzt mal salopp formuliert?
Also grundsätzlich ist es schon so, dass die Strategie, die wir als Bluebyte haben, das liegt auch in unserer Verantwortung. Da ist Ubisoft ein Unternehmen, das sehr stark darauf setzt, dass die einzelnen Studios auch eine große Autonomie haben, was ihre Entscheidungen betrifft. Wenn ich natürlich einen neuen Standort aufmache, dann gibt es schon jemand in Paris, der sagt, da unterhalten wir uns doch mal drüber, ob das so ist. Und im Fall von Berlin war es einfach so, dass Ubisoft, wir haben ja auch weltweit einen großen Wachstumskurs, wir sind ja nun wirklich inzwischen recht groß geworden in den letzten Jahren. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich ein Bereich mitten in Europa, da geht noch was, da können wir noch was machen. Berlin ist eine Stadt, die sich natürlich anbietet. Hier ist eine sehr kreative Szene, eine sehr technologieaffine Szene. Wir sind außerdem nah an den Märkten von Polen, von der Tschechei, von der Slowakei, gerade in Polen in den letzten Jahren. Aber auch da darf man die Tschechei nicht vergessen. Gibt's wirklich gute Entwickler, da sind wir auch nah dran. Und da war Berlin einfach eine Entscheidung, da lohnt sich's auf jeden Fall was aufzumachen und das wollen wir auch konsequent weiterentwickeln. Und die Umsetzung davon ist aber dann wieder komplett in unserer Hand. Wenn wir das dann, bevor wir das dann unterschreiben, da gucken wir schon mit Frankreich drauf, aber wenn es jetzt darum geht, wie bringen wir das nach vorne, da arbeiten wir alleine dran.
Warum gibt's denn jetzt einfach mal böse gefragt Bluebyte als Marke überhaupt noch? Das könnte doch mittlerweile alles in Ubisoft aufgegangen sein und man verkauft halt dann ein Anno-Spiel, ein Siedlerspiel, wo halt Ubisoft draufsteht und dieser Name Bluebyte, den hätte man doch eigentlich dann abschaffen können mit der Übernahme.
Na gut, wir sind natürlich, also was uns schon sehr wichtig ist, dass wir zu Ubisoft gehören. Und wir sind ja nur 100, wir gehören genauso zu Ubisoft wie Ubisoft Montreal. Da gibt es keinen Unterschied. Und das ist auch eine ganz große Stärke, die wir haben. Wir wollen ganz klar zeigen, dass wir zu Ubisoft gehören. Und deswegen hat man ja vielleicht auch gesehen, wenn man es verfolgt hat, wir haben das neue Logo. Das heißt ja Ubisoft Bluebyte. Da ist der Name Ubisoft ja gleich damit drin. Warum ist Bluebyte noch dabei? Na, weil Bluebyte natürlich in Deutschland immer noch, auch über Deutschland hinaus, immer noch einen hervorragenden Klang hat. Es gibt sehr viele Leute, die zu uns kommen, neue Mitarbeiter, die sagen, ich wollte immer mal für Bluebyte arbeiten. Das sind die Spiele meiner Jugend. Und nicht nur meiner Jugend, sondern auch jetzt noch, was da rauskommt. Wie gesagt, Arno Siedler sind ja genannt worden. Das ist einfach eine tolle Marke. Und so eine Marke, die hat man nicht aufgebaut, um sie dann nachher einfach zu wechseln, weil man sagt, ach, jetzt sind wir halt Ubisoft. Dennoch ist es wichtig, dass wir auch Ubisoft immer stärker in den Vordergrund bringen, weil wir natürlich inzwischen auch an diesen großen Produktionen mitarbeiten. Und das ist etwas, wo ich mich auch freue, wenn ich das jetzt in einem Podcast hier erzählen kann. Wir sind eben viel mehr als nur das, was Bluebyte früher gemacht hat. Bei uns arbeiten inzwischen mehr Leute an großen internationalen AAA-Produktionen als an unseren klassischen Spielen. Das gehört beides dazu, gar keine Frage. Aber deswegen bin ich auch gerade dabei zu sagen, wir sind auch Ubisoft. Ubisoft muss ganz groß dabei stehen. Ganz groß dabei stehen auch. Berlin heißt ja auch als Studio einfach Ubisoft Berlin.
Klar, wenn man jetzt dann den Namen Bluebyte hört und dann irgendwie Anno und Siedler, was du ja schon gesagt hast, was ja dann wichtig immer als Kernmarken dann auch gelten, das ist so das Deutsch, das passt so, Aufbau, Wuselfaktor, das ist was man mit deutschem Entwicklungsstandort verbindet. Und jetzt sagst du aber so, nein, unser Ziel ist auch ganz klar AAA in Made in Germany, was ja durchaus einen schon hellhörig macht, weil es nicht unbedingt was ist, was so gängig ist. Deswegen Blicken wir mal in der Historie kurz zurück. Was ist denn deine Meinung, warum Deutschland da als Entwicklungsstandort immer noch, ich will jetzt nicht sagen, Entwicklungsland ist, aber doch durchaus nicht mit jetzt irgendwie Polen, was ja jetzt einfach Nachbarn sind, England und dann Kanada, Japan, USA, brauchen wir gar nicht erst anfangen oder brauchen wir uns gar nicht vergleichen mit denen.
Ah, ich glaube, das kann man schon so deutlich sagen, wie es ist. Wir machen hier keine AAA-Spiele. Es gab mal ein paar Spiele aus Deutschland, die man vielleicht als AAA bezeichnen konnte. Aber das war auch zu Zeiten, wo AAA noch deutlich kleiner war, als es heute ist, von den Budgets und von der Größe der Teams. Und danach haben wir in Deutschland einfach den Zug verpasst. Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Das hat Gründe, dass gerade zu der Zeit in anderen Ländern teilweise massiv investiert worden ist. Das hat sicherlich damit zu tun, dass es in Deutschland auch zu der Zeit, als das abgegangen ist, keinen wirklich großen deutschen Publisher mehr gab, der gesagt hat, wir bringen das jetzt hier nach vorne, ja, wie Ubisoft in Frankreich zum Beispiel. Und das ist, natürlich hat es auch noch mit ein paar anderen Dingen zu tun. Ja, wir sehen, dass viele dieser Spiele kommen aus dem nordamerikanischen Bereich, wo natürlich Entertainment sowieso einen anderen Stellenwert hat. Ja, wir haben immer noch bis vor kurzem, und das passiert jetzt auch noch manchmal, die Situation, dass wir Leuten sagen müssen, wir sind schon eine richtige Industrie. Ja, wenn ich dann die Frage bekomme, sind denn so Sachen, die sie in der Spieleindustrie machen, auch in der richtigen Wirtschaft einsetzbar? Wir sind schon die richtige Wirtschaft. Ja, wir haben über 13.000 Mitarbeiter. Das ist was ganz Wichtiges. Und da hat Deutschland, glaube ich, kulturell noch ein bisschen aufzuholen, das zu kapieren. In Frankreich waren Comics immer da. In Deutschland war das immer da sind wir nicht so weit. Da müssen wir mehr Gas geben.
Und in Anno 2070 gibt's ja die Flugtaxis schon. Also die spielen schon deutlich weiter als die Realität.
Ja, auf jeden Fall. Nein, und ich denke, das ist einfach ein Thema, da müssen wir was tun. Deswegen ist für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir sagen, wenn wir in Deutschland AAA machen wollen, dann müssen wir auch uns internationales Know-how reinholen. Wir haben bei uns in Düsseldorf über 35 verschiedene Nationalitäten im Studio. Das ist ein internationales Arbeiten. Wir bringen da, manche der Klischees sind ja auch richtig, was wir in Deutschland einbringen, wo wir top sind, wo wir Weltklasse sind, ist alles, was im Technologiebereich ist. Wir haben auch super Leute im Bereich Art und Game Design, aber da sind es halt weniger. Da müssen wir uns auch was von außen reinholen. Ganz, ganz wichtig. Und dann glaube ich aber, wenn wir das konsequent machen, und Deutschland ist, und das merken wir ja immer wieder, ein unfassbar guter Standort. Die Leute, die zu uns kommen aus aller Herren Länder, die fühlen sich sauwohl. Die wissen das nicht immer vorher, weil die denken, Deutschland, das ist ja da die... Ich habe wirklich mal einen Kollegen gehabt, der gesagt hat, meine Freunde haben mir erzählt, die werden gar nicht mit dir sprechen. Ja, die sind immer nur so korrekt und immer pünktlich, alles miteinander ist nicht so. Und er hat dann festgestellt, stimmt ja gar nicht. Ich meine, gerade hier, gerade im Rheinland sind die Menschen so freundlich. Sogar in Berlin sind die Menschen freundlich, wenn man sie mal besser kennengelernt hat. Also ich finde, das ist einfach eine Sache, da können wir uns nach außen noch ein bisschen besser darstellen. Wenn wir das aber machen und wenn wir toi 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 jetzt auch noch von staatlicher Seite mal ein bisschen von der Unterstützung bekommen, die unsere Nachbarländer ja alle schon haben, dann haben wir natürlich eine Riesenchance. Denn wir haben angefangen zu sagen, wir machen hier AAA und plötzlich, da bekommen wir die Aufmerksamkeit. Wir füllen ja eine Lücke aus. Da gibt es auch eine Sogwirkung. Wir haben ja in Berlin überhaupt keine Probleme, unser Team wachsen zu lassen. Wir haben manchmal sogar gesagt, Moment mal, nicht zu schnell. Es muss ja auch noch vernünftig wachsen. Da müssen ja auch die Strukturen müssen ja mitwachsen. Nicht, dass wir plötzlich da, was weiß ich, wie viele Leute sitzen haben, die noch gar nicht wissen, was sie tun sollen. Das muss ja vernünftig hochgehen. Wir haben hier wirklich eine Sogwirkung. Und auch in den anderen Standorten sind wir dabei zu wachsen. Und deswegen sehe ich, das lohnt sich. Und wenn dann irgendwann noch eine andere Firma kommt, die das auch machen will, wunderbar. Was Besseres kann uns gar nicht passieren.
Das hört man immer so oft und das kann man sich aber immer nie vorstellen, weil man denkt doch immer, jeder Entwickler steht ja dann doch im Wettbewerb auch mit anderen Entwicklern, sowohl natürlich mit seinen Produkten, weil man hat halt nur ein begrenztes Zeitbudget und ein begrenztes Geldbudget, um die Spiele zu kaufen, aber natürlich auch um die Leute, die da arbeiten. Also ja. Dann fragt man sich schon, warum ist es denn jetzt eigentlich gut, wenn dann noch mehr andere Entwickler nach Deutschland kommen, weil die sind ja dann theoretisch eine Gefahr für Bluebyte, weil die euch die Arbeitnehmer wegnehmen könnten.
Ja, die sind ja genau dann eine Gefahr für uns, wenn wir was falsch machen. Wenn jemand einen Grund hat, bei uns wegzugehen, dann ist das ja nicht schlimm. Und natürlich bin ich dann auch nicht glücklich, wenn mal einer weggeht. Aber wir sind eigentlich sehr gut, wenn ich gucke, was so unsere, wie heißt das so schön, Retention Rate, wie viele Leute bei uns im Jahr dann uns doch verlassen. Da sind wir sehr gut. Ich glaube, dass wir da keine Angst haben. Im Gegenteil, was der Wettbewerb eben macht, der sorgt dafür, dass man die beste Leistung bringt. Dass man wirklich sagt, okay, da kommt jetzt eine andere Firma, die macht auch eine geile Marke und die keine Ahnung, bieten schöne Sachen und kümmern sich gut um ihre Mitarbeiter. Wenn die dann von uns weggehen, dann haben wir was falsch gemacht. Das ist ja der Wettbewerb, der macht dich besser. Das ist ja eine Binsenweisheit. Und das ist auch da so. Das sehe ich in unserem Studio in Montreal. Da sind über 3000 Leute, die da arbeiten. Und da sind aber noch 7, 8 andere große Studios in der Stadt. Und das macht die alle besser. Und ich finde, das Beste, was uns passieren kann, das meine ich ganz ernst, ist, dass irgendwann der Nächste kommt und merkt, oh, da geht ja was in Deutschland. Und hoffentlich, und daran arbeiten wir, haben wir uns dann schon einen schönen Vorsprung erarbeitet. Und wir werden es den Mitarbeitern möglichst schwer machen, von uns wegzugehen. Aber die neuen Leute ziehen natürlich auch nochmal neue Leute an. Und dann entsteht ein Ökosystem. Und das müssen wir hinbekommen, dass hier wirklich einfach mehr passiert. Der Spielemarkt wird in den nächsten Jahren, es gibt Zahlen, dass er in den nächsten 5 Jahren nochmal um 40% weltweit anwächst. Das heißt, da gibt es noch ganz viel zu verteilen. Da gibt es noch keinen Verdrängungswettbewerb. Da geht es wirklich noch um neues Wachstum, wo wir was machen können. Und da habe ich überhaupt keine Sorge, wenn da jemand anders kommt. Da sind wir selbstbewusst genug, dass wir das dann auch noch schultern können.
Jetzt war in den letzten Wochen oder Monaten im Grunde ja dann immer ein großes Thema, was macht die Politik gerade? Wir haben das ja auch mehrfach bei uns in der News-Folge schon aufgegriffen mit, steht jetzt im Koalitionsvertrag drin und E-Sport-Anerkennung und Games-Förderung und so langsam nimmt das jetzt alles Formen an. Jetzt hat auch hier auf der Curvades der Game-Branchenverband so ein Fördermodell mal vorgestellt, was er der Politik dann mal zeigen möchte, weil Lippenbekenntnisse sind ja immer eine Sache, aber man braucht ja natürlich auch dann immer eine praktische Ausgestaltung des Ganzen. Man muss ja irgendwie geregelt sein, wie diese Förderung dann auch verteilt wird, nach welchen Regeln und so. Ist das was, was du wirklich aktiv dann auch verfolgst, die News darüber? Oder sagst du dir, so nach dem Motto, unser Geld, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen, kommt aus Paris, weil da sitzt die Zentrale und was die deutsche Politik macht, betrifft mich jetzt eigentlich nicht, weil die sind da nicht der Ansprechpartner.
Nee, das ist für uns natürlich extrem wichtig, was da passiert. Und wir haben uns vor 3 Jahren dazu entschieden, dass wir diesen Prozess ganz aktiv begleiten. Wir haben mit beiden, zu der Zeit, als es noch 2 Verbände gab, mit beiden Verbänden, obwohl wir nicht Mitglied waren, da intensiv drüber diskutiert und haben uns da eingebracht. Wir haben sehr viele Termine mit Politikern gemacht und haben ihnen immer wieder erzählt, wir sind eine Branche, die sich unfassbar entwickeln wird. Wir sind, was Digitalisierung betrifft, was unsere Mitarbeiter betrifft, das sind die Leute, die ihr braucht für die Zukunft. Ja? Ich meine, wir wissen ja, dass die meisten Jobs, die meine Kinder haben, die gibt's heute vielleicht noch gar nicht. Und die Spielewirtschaft ist eine von den Industrien, die genau solche disruptiven Sachen mit voranbringt. Ja? Den Job des Game Designers gibt's auch noch nicht so lange. Wir kennen das. Wir kennen auch neue Businessmodelle. Und da sind wir ganz intensiv dabei, das auch mit der Politik zu diskutieren. Ich bin selber im Arbeitskreis Förderung als Sprecher im Game dabei. Und ich denke, dass das extrem wichtig ist. Wir werden in Deutschland auch ohne Förderung wachsen. Das ist nicht das Thema. Also da hast du schon insofern recht. Wir sind in der guten Situation, dass die Finanzierung unserer Spiele und unseres Wachstums aus Frankreich kommt. Also aus Frankreich jetzt im Sinne von unserer Zentrale. Wir sind ein Riesenladen. Da haben wir eine gute Situation. Aber natürlich, dieses Wachstum wird viel dynamischer sein, wird viel schneller gehen und wird viel mehr in Deutschland stattfinden als in anderen Ländern, wenn wir es schaffen, dass wir hier auf der Ebene, wie es im Koalitionsvertrag so schön heißt, ein Level Playing Field haben. Das haben wir nicht. Wir sehen aber, Italien zieht jetzt nach. Frankreich hat wieder draufgesattelt. In Dänemark passiert was. In Polen wird unterstützt. Da überlegt sich natürlich Ubisoft auch, okay, wie stark wachsen wir wo? Und ich möchte gerne irgendwann in Deutschland 1000 Leute haben. Ja, das kriege ich aber nur hin, wenn diese Unterstützung da ist. Weil alle anderen Standortfaktoren, denke ich, da sind wir schon ganz gut. Also noch ein bisschen mehr Breitbandausbau und so, da gibt's noch was zu tun. Also es ist nicht überall jetzt schon Gold, was glänzt, aber da tut sich überall was. Und im Bereich der Förderung, da müssen wir halt jetzt mal von 0 auf 100 kommen. Oder vielleicht mal von 0 auf 80 und dann langsam weiter hoch.
Gut, jetzt noch eine letzte Frage, so ein bisschen zu deinem Arbeitsalltag, weil was macht man denn so als Studio-Manager, außer natürlich das Studio zu managen, das sagt ja schon der Name, aber hat man noch wirklich mit Spieleentwicklung zu tun oder ist das eigentlich nur noch dieses klassische, wie man im Englischen sagt, Overhead, also das heißt Personalplanung und natürlich auch so jetzt wie hier so ein bisschen repräsentieren gehört natürlich auch dazu, weil du natürlich ein öffentliches Gesicht jetzt auch bist, logischerweise für Bluebyte, also ist man wirklich als Manager noch in irgendwie Entwicklung eingebunden?
Also ich bin natürlich, ich habe ja viele Jahre Spiele entwickelt und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und da kann ich mich natürlich auch nicht ganz von frei machen. Und ich muss immer so ein bisschen aufpassen, wenn ich dann mir mal die Spiele angucke, dass ich nicht anfange, da in irgendwelchen Details rumzuprokeln und zu sagen, aber an der Stelle ist das denn und oder die UI, da muss ich noch was tun. Also da haben unsere Teams manchmal auch schon, da muss ich dann auch immer schon sagen, Leute, das sage ich euch jetzt wirklich als mehr als Tester, als irgendwie Studio-Manager oder Managing Director. Von daher bin ich auf jeden Fall noch so nah dran, dass ich das könnte. Ich spiele auch jede Woche unsere Spiele. Im Endeffekt ist das, was wir machen, wir wollen die besten Spiele machen. Und deswegen, wenn ich mich jetzt nur noch damit beschäftigen würde, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Umfeld alles passt und mich gar nicht mehr um die Produkte kümmere, dann würde das nicht funktionieren. Für mich zumindest nicht. Da muss ich schon noch nah dran sein. Aber natürlich ist meine Hauptaufgabe, dafür zu sorgen oder das Team dafür zu haben, dass eben unsere Spieleteams optimal arbeiten können. Dass wir ein kreatives Umfeld haben, dass die Ausstattung so ist, wie sie sein muss, dass wir alles in der Projektsteuerung, Budgets, Zeit, Qualitätssicherung, dass das alles da ist, damit unsere Teams in der Lage sind, die besten Spiele zu machen. Nur die müssen die Spiele machen. Das kann ich nicht für die übernehmen. Und natürlich daneben muss ich schauen, und das ist vielleicht meine wichtigste Aufgabe, wie wir uns denn ja so langfristig aufstellen. Wo wollen wir eigentlich hin? Also ich bin gedanklich viel häufiger bei der Frage, wo sind wir eigentlich in 3 oder 4 Jahren? Ja, was bedeutet das? Wir suchen gerade in Düsseldorf zum Beispiel ein neues Gebäude. Da muss ich natürlich darüber nachdenken, wenn ich das jetzt einmal mache, das ist für ein paar Jahre, dann erstmal bleibt das so. Was müssen wir tun, damit wir in Zukunft da richtig aufgestellt sind, wie das so schön heißt? Und deswegen, ich denke dann viel in der Zukunft. Ich gucke, dass in der Gegenwart, dass die Teams da sind, dass in der Gegenwart alles wirklich, wirklich fluppt. Da kann man sich auch noch immer weiter verbessern. Und dann bin ich aber auch immer noch nah an den Spielen dran, weil das sind unsere Produkte und die müssen einfach, da muss das einfach brennen, das muss passen.
Was ist denn das, was ihr berufsmäßig am händeringendsten sucht? Also wenn jetzt jemand sagt, Abarbeit, das wäre toller Arbeitgeber, wie müsste ich mich denn da spezialisieren oder was wären die besten beruflichen Chancen?
Also wir haben im Moment in allen unseren Studios zusammen etwa 80 offene Stellen, glaube ich. Und die sind breit gestreut. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, wenn jetzt jemand in der Spieleentwicklung einen guten Job macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns was findet, nicht so klein. Was wir vor allen Dingen suchen, das ist jetzt keine Überraschung, ist alles im Bereich Programmierung. Da ist der Wettbewerb echt stark. Und wenn da jemand im Bereich, jetzt jemand zuhört, der im Bereich Online-Programmierung, UI-Programmierung, AI-Programmierung, Gameplay-Programmierung mal einen coolen neuen Arbeitgeber sucht, dann soll er sich mal schnell melden. Da können wir uns schnell unterhalten. Dann ist es so, dass natürlich ein ganz großes Thema im Moment auch der Bereich UX ist, User Experience, UI, Design, gar keine Frage. Und darüber hinaus, egal was ihr macht, seht zu, dass ihr in irgendwas richtig gut seid. Ja, wir suchen auch Leute, die breit ausgebildet sind. Wunderbar, aber irgendwo will ich wissen, was ist die echte Stärke von dem, wo ist ja der Beste von allen. Im Art-Bereich, glaube ich, geht sehr viel in Richtung Effekte, technische Art, Technical Art. Ich glaube, da würde ich in die Richtung schauen, da passiert gerade richtig viel. Communities werden immer wichtiger. Community, wir haben eine offene Stelle gerade noch für einen Community Manager, die wir händeringend besetzen wollen. Das sind auch immer höhere Anforderungen. Das ist nicht mehr nur in Anführungsstrichen, weil da keinem zu nahe drin ist. Es ist nicht mehr nur der Community Manager, der mal ein bisschen guckt, was die Leute denn so erzählen und ein paar Foren moderiert. Das ist auch eine ganz strategische Position geworden. Also wir suchen da wirklich sehr breit.
Und jetzt, um den Ball nochmal zuzuspielen, findet man das alles unter bluewhite.de/jobs, nehme ich an.
Das findet man alles auf unserer Webseite. Man findet auch auf unserem Facebook-Kanal einiges dazu. Da sind wir. Wir sind auch auf allen standardmäßigen Jobbörsen vertreten als Ubisoft Bluewhite und Ubisoft Berlin. Da sind wir. Ich glaube, da findet man uns gut. Okay. Und wir sind auch auf vielen viel unterwegs. Wir haben ja hier, wir sind ja gerade auf der Quo Vadis. Da vorne, 30 Meter von hier ist unser Stand. Da haben wir auch nicht nur in Anführungszeichen unsere HR-Mitarbeiter, die natürlich da sehr kompetent beraten können, aber da sind auch Programmierer, Art Directors von uns da, sodass man direkt mit den Leuten reden kann, die wirklich dann on the job sind.
Gut, dann habe ich jetzt eine letzte Frage noch, da habe ich vorhin gelogen. Die allerletzte Frage ist das nämlich jetzt. Die muss ich aber fragen, weil ich die immer frage, wenn ich jemanden von Blue Byte vor dem Mikro sitzen habe. Ich kriege dann immer Ärger nachher mit der PR.
Ich weiß, was kommt.
Ja, dann darfst du dir die Frage stellen.
Naja, wann macht ihr das nächste Spiel von? Und hinter dem von kommen dann so zwei, drei Varianten.
Ich muss das nächste Battle Isle.
Genau.
Muss ich mal, weil mein Kollege Manu ein ganz großer Alles Battle Isle-Fan ist.
Und die Alternative ist Incubation, kommt auch manchmal die Frage. Mhm. Also Incubation oder Battle Isle. Dazu kann ich nichts sagen. Battle Isle ist eine coole Marke, aber ansonsten hülle ich mich da in Schweigen.
Das ist leider die Antwort, die immer kommt. Aber ich werde nicht aufhören, bis zum Ende meiner Tage da nachzufragen, wann endlich Blue Byte neues
Adler. Ich finde es toll, dass wir, und deswegen, du hast ja die Frage vorhin gestellt, warum ist Blue Byte für euch noch eine wichtige Marke oder ein wichtiges Label? Genau deswegen. Weil wir einfach Produkte gemacht haben, die wirklich sich in das Gedächtnis unserer Spieler eingebrannt haben. Und das wollen wir, da wollen wir dabei bleiben. Ja, das wollen wir, ob wir dann nochmal oder wann wir nochmal was von diesen verschiedenen Marken aufgreifen, ist eine ganz andere Frage. Aber genau diese Leidenschaft, dass ich solche Fragen bekomme, zeigt mir wieder, ja, wir sind Ubisoft, aber wir sind auch Blue Byte. Das ist unsere Wurzeln und die gehören auch dazu.
Wunderbar. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt auf das erste große AAA-Spiel, was dann wirklich in Deutschland entstanden ist. Battle Royale Isle. Das wär's doch. Also wenn es das wird, dann habt ihr es hier zuerst gehört.
Alles klar, ja. Wir denken mal drüber nach.
Alles klar, dann vielen Dank und viel Erfolg noch für die Zukunft und viel Spaß noch auf der Covadis.
Dankeschön.
Ciao. Dir auch.